Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unser Stadtbaum mit Ruth Morell und Daniela und Toni.
Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Unser Stadtbaum mit mir, Daniela und Toni.
Und ich bin Ruth Morell.
Ja, schön, dass wir wieder zusammenkommen, Ruth. Es war jetzt echt eine lange Pause und vielleicht sollten wir da auch einfach nochmal was dazu sagen, oder? Weil es hat ja jetzt echt lange gedauert, bis wir jetzt wieder zusammen einen Podcast aufgenommen haben. Woran lag es denn?
Ja, wir können mal die Leute abholen zu Hause.
Ja.
Also erstmal war viel zu tun, ne? Wir hatten einfach viele Events beide. Ja. Baumpflegetage, das war, glaube ich, auch unser letzter offizieller zusammengestalteter Podcast und da war einfach auch viel Vorbereitung und zudem im Frühjahr ist auch bei mir im Job immer wirklich, sind die meisten Messe, die meisten Seminare, die meisten Austauschplattformen und ja, da ist immer viel los und die Zeit war einfach nicht mehr gegeben, dass wir das ehrenamtlich hier gestalten konnten.
Eben ja, so. Also ich glaube, das unterschätzt man auch, weil es ist schon ziemlich viel Aufwand. Also es gibt selten Podcasts, wo wir uns wirklich vorbereiten, aber dennoch ist es ja, du musst dir die Zeit nehmen, du musst es noch schneiden. So. Das heißt, wir hatten echt viel zu tun, aber wir wollen es tatsächlich auch so halten, dass sowas in Zukunft einfach nicht mehr vorkommt. Wir mussten ja auch erstmal reinkommen. Wir haben den Podcast ja auch erst seit letztem Jahr so und wir wollen euch da schon wieder alle zwei Wochen verwöhnen, aber ja, diesmal hat es einfach zeitlich so null hingehauen, aber ja, also ich freue mich umso mehr, dass es jetzt heute wieder geklappt hat.
Ja, definitiv. Es kennt, glaube ich, jeder, dass sowas vorkommt und das ist auch okay und menschlich und dennoch freuen wir uns auch wirklich, hier diesen Podcast gemeinsam zu gestalten, weil erstmal, ich lerne auch viel dazu und wir bekommen auch wahnsinnig viel Feedback von euch.
Das finde ich immer
wirklich
schön.
Toll. Also gerade Thema Augsburg Baumpflegetage, das ist eigentlich auch gerade mein Highlight, würde ich behaupten. Wollen wir gleich mit dem Highlight starten, oder?
Ja klar, leg los.
Highlight der Woche.
Steigen wir gleich ein. Ja, die deutschen Baumpflegetage, die sind ja einmal jährlich in Augsburg, werden die abgehalten für also über 3 Tage. Und wir hatten da gemeinsam einen Stand, Daniela und ich. Und wir wurden wortwörtlich überrannt, oder?
Das war so heftig. Ich hätte es nicht erwartet. Weil wenn du sonst dort bist, du läufst so durch die Reihen. Und so war es ja auch bei vielen Ständen. So um uns außenrum, viele Stände haben mir einfach so leid getan zwischendrin, weil die alle bei uns pulkmäßig, wir haben die Gänge verstopft. Also das hört sich total übertrieben an, aber so war es tatsächlich, weil alle bei uns am Stand waren. Hatte mich richtig geflasht. So.
Ja, es war zwischen Überforderung und Glücksgefühle. Aber wie gesagt, wovon ich angefangen hatte, dass wir Feedback bekommen haben. Also wir hatten ja jeder unseren eigenen Stand. Du mit deinem Sachverständigenbüro und Habitatbaumschildern und ich auch mit meinem Sachverständigenbüro für Baumstatik und dendrologische Baubegleitung. Mhm. Und zudem hatten wir gemeinsam unseren Podcast ja in der Mitte präsentiert. Und wir hatten so viel direktes Feedback bekommen, was mich wirklich gefreut hatte. Und dadurch merken wir einfach, was für eine Nachhaltigkeit dieser Podcast generiert. Ja? Mhm. Und das motiviert einen ja auch enorm.
Das hat mich total gefreut. Ja. Also das krasseste Feedback hatte ich von jemandem, das war ein Baumpfleger und er kam so an und meinte, ja, er war bei einer Kundin im Garten so und sollte den Baum schneiden. Und dann hatte ich dir auch erzählt, ich glaube, der war bei dir dann auch nochmal drüben. Ja. Und da meinte die Kundin, ja, wie schneiden Sie den Baum denn? Und machen Sie das auch nach ZTV und hin und her? Weil ich höre da so einen Podcast. Und das hatte mich so gefreut, dass wir da mittlerweile echt schon so eine Reichweite haben, dass einfach auch ganz Laien sich das anhören und diese Tipps und Infos, die wir da geben, tatsächlich dann auch umsetzen und dass da wirklich geguckt wird, ob da auch wirklich Profis am Werk sind und also besser kann es ja gar nicht sein. Das war so schön und generell das Feedback so und dass wir so eine tolle Arbeit machen und dass viele, viele den hören auf dem Weg zur Arbeit oder auf Weg in Feierabend dann, also einfach nur schön.
So. Das ging mir genauso, vor allem dass man oft wird mir oder ich glaube auch dir genauso vorgeworfen, dass wir oft so meckern und so viel Negatives aufzeigen aus unserer Branche. Und das Feedback dadurch war eigentlich ganz schön zu sehen, dass wir eben auch die anderen Seiten darlegen können und dass es auch ankommt bei den Menschen. Wie wird ein Baum richtig geschnitten? Was können wir gestalten für die Stadtbäume? Wo sind die Problematiken, aber auch die Chancen? Und genau, das ist ja wirklich rund um unser Stadtbaum, was er kreieren sollte, der Podcast.
Ja, genau so war
ja, es. Ja, mein absolutes
Ich wollte auch noch ein Highlight aufgreifen, ja, weil das hatte mich so geflasht. Und zwar ist jetzt natürlich schon ewig her, weil wir jetzt schon lange nicht mehr gequatscht haben. Aber natürlich, wie geil war denn bitte die Aktion von Banksy, als er in London den Montagsbaum gezeigt hat. Wahnsinn. Auch noch an einem Montag, das hatte mich auch noch so geflasht. Und es hatte natürlich einen riesen Medienschwanz hinter sich hergezogen. Jeder Sender hat darüber berichtet. Ich habe versucht, zumindest bei den großen Sendern auch immer zu kommentieren, weil natürlich haben die dann erstmal gedacht, so, ah ja, was soll das denn? Und haben das komplett falsch zugeordnet, so. Weil das war ja noch im Frühling und da waren die Bäume noch nicht belaubt. So,
ja,
und,
genau.
Und dann bin ich aber ich bin auf mehrere Medienhäuser zugegangen und die FAZ hatte dann mit mir zusammen auch einen Artikel geschrieben in Bezug darauf. Und sowas war schon wichtig, weil so viel globale Präsenz oder Awareness für das Thema wird es, glaube ich, nie mehr geben. Und das hatte mich so gefreut. Also ich saß hier, das war wirklich, hatte mich ungemein gefreut, dass Montagsbäume da jetzt so im Fokus sind einfach.
Genau, aber wie du gesagt hast, auch manchmal wieder frustrierend, wenn die Medien es einfach falsch interpretieren und es gar nicht so rüberbringen, worum es eigentlich geht, ne? Um diese Baumkappungen.
Ja, genau. Das war ein bisschen schade. Es war auch tatsächlich so ein bisschen ein Abfuck für mich, wo ich mir dachte, ey, warum hat keiner aus der Branche das aufgenommen? Weißt du, da kam ich mir so ein bisschen lost vor, wo man sich jedes Mal denkt, ja, warum muss ich denn das jetzt jedes Mal machen? Es wäre so einfach gewesen für jeden Baumpfleger, für jede Baumpflegerin dort draußen, auch bei sich auf die Lokalpresse zuzugehen und zu sagen, ey, genau das darf nicht passieren. So eine Scheiße sehen wir bei uns hier jeden Tag, es passiert ja tagtäglich so.
Ja, klar.
Und dennoch haben es super wenige, ich wüsste jetzt fast keinen, der es aufgegriffen hat. Und das fand ich einfach auch so einen kleinen Abfuck, muss ich sagen, weil die Medien, die freuen sich ja darüber, wenn die proaktiv von jemandem hören, der sagt, ja, da würde ich gern was dazu sagen, so. Und das sind einfach vergebene Chancen, die dann da liegen lassen werden. Aber
also
ja, generell
alle nochmal. Gibt
genau,
Gas,
macht
eine
mehr,
Öffentlichkeitsarbeit.
Macht mehr. Für unseren Lieblingskunden, ja.
Ja, unser Thema, worüber reden wir überhaupt heute?
Wir reden über Klimabaumarten. Also du hast es vorgeschlagen, müssen wir hier mal sagen, weil das ist ja eins so ein bisschen meiner Steckenpferde. Ich mag Klimabaumarten, ich liebe generell Neues, ich liebe es, Herausforderungen anzugehen und Klimabaumarten in Städten müssen wir hier nochmal unterstreichen, wie immer. Weil ihr wisst ja, Städte und Waldökosysteme ist was ganz anderes. Aber in erster Linie reden wir heute über Klimabaumarten in den Städten. Und ist ein komplexes Thema, ein schwieriges Thema und da wollen wir euch heute ein bisschen ranführen.
Es ist so aktuell, deswegen habe ich mir das auch gewünscht, das hat man ja auch in Augsburg gesehen an deinem Stand, aber es ist einfach ein wichtiges Thema, die Problematiken, die haben wir jetzt schon aktuell in der Stadt, das ist ja nicht irgendwie Zukunft oder wie man immer so schön sagt, es wird mal irgendwann kommen, sondern es ist jetzt schon da, das Problem des Klimawandels vor Ort und Klimabaumarten, jeder spricht drüber, viele sind sich unsicher oder hilflos, finde ich, fühlen sie sich, wenn sie mich fragen in Bezug auf Baumartenwahl und vielleicht da einfach mal einzusteigen, um ein bisschen die Thematik anzusprechen. Wir werden heute nicht eine Empfehlung geben können für jeden vor Ort, welcher ist der richtige Baum, der jetzt gepflanzt werden müsste. Nummer 1, 2, 3 und 5, so, das gibt es nicht. Ja. Aber wirklich mal das Thema ein bisschen aufzudröseln. Ne, wovon reden wir überhaupt?
Ja, wo fangen wir an? Also vielleicht erstmal, warum brauchen wir denn überhaupt neue Baumarten? Weil natürlich viele möchten immer, dass alles beim Alten bleibt. Und ja, warum überhaupt was Neues so? Und vielleicht nur mal erstmal, um euch abzuholen. Also wir nehmen den Podcast jetzt am Pfingstwochenende auf. Das heißt, jetzt hier der Mai ist der 11. rekordheiße Monat in Folge global gesehen. Allein das muss man mal sehen. So, das heißt, wir leben momentan in einer Zeit der Superlative. Gestern kamen mehr als 100 Liter Regen in 24 Stunden im Saarland runter. Als Gegensatz dazu haben wir aktuell im Nordosten von Deutschland die höchste Waldbrandstufe. So. Und Europa generell erhitzt sich einfach am schnellsten von allen Kontinenten und Deutschland Deutschland ist da nicht außen vor. Das müssen wir uns halt immer mal sagen. Wir sitzen da mitten im Publikum und gucken bei diesem ja, globalen Umbruch einfach zu, der viel zu schnell vonstatten geht. Und ja, die Situation ist auch im Wald ernst. Also wir haben ja eigentlich Forstwissenschaften studiert oder bei dir heißt es, glaube ich, Forstwirtschaft oder so.
Genau, ne? Ja.
Und der Prozess von so einem Absterben von Bäumen ist sowohl in der Stadt als auch im Wald super komplex. Und aber man sieht es halt besonders gut in den Städten, weil im Wald wird es immer auf die böse Forstwirtschaft geschoben. Und den Fehler darf man aber eigentlich nicht begehen, weil so eine Baumart an sich, egal ob im Wald oder in der Stadt, die kann sich in ein oder zwei Generationen nicht an so einen permanenten Dauerstress anpassen. Und Bäume sind langfristige Organismen. Und ja, das sind evolutionäre Prozesse, die sich jetzt nicht innerhalb von ein paar Jahren einfach geben. Und deswegen geht mir dazu über zu sagen, ja okay, man braucht Baumarten, die bereits an diese Extreme angepasst sind. So, und von diesen Extremen haben wir nun mal leider im Zuge des Klimawandels vermehrt sehr viele und die werden leider auch zunehmen.
Genau, und da sprichst du schon die Hauptkomponenten an. Einmal, dass die Bäume an sich Pflanzen sind, die eine sehr langwierige Periode haben, brauchen, bis sie wirklich erstmal sich etabliert haben. Also es sind Lebewesen, die jetzt nicht heute gepflanzt sind und morgen ein stattlicher Baum ist, der dann die Funktion erfüllt oder auch etabliert ist an der Stelle, wo man ihn pflanzt oder auch am Wald. Ja, das dauert ja über viele, viele Jahre. Ja, keine 10, keine 20. Wir reden da zum Teil 50, 100 bis 200 Jahre, die das dann benötigt, bis der Baum wirklich dort die Funktion entwickeln und auch vorher, bis er wirklich standsicher ist und bruchsicher ist und sich etablieren kann, also Zuwachs generieren kann, das dauert einfach und das passiert nicht von heute auf morgen. Zudem die extremen Klimaverhältnisse, die einfach so schnell jetzt voranschreiten. Also ne, wir hatten mal gesprochen, okay, das Ereignis ist alle 50 Jahre mal, vielleicht einmal in 100 Jahren. Ja, so ist es nicht mehr. Wir befinden uns hier, wie du schon gesagt hast, im Monatsschrittweisen zum Teil, wo man sagen kann, ja, wir erreichen immer höhere Temperaturen. Aber hier stellt sich dann die Frage, was müssen die Bäume ertragen? Ja, die brauchen Trockenstress, den wissen wir, den kennen wir, Hitze. Dann, was als nächstes? Wird auch Überschwemmungen geben, die du angesprochen hast? Oder die gibt es schon? Ja, das ist ja ein Konstrukt von vielen Kompromissen, die ein Baum nicht auffangen kann.
Also ja, vor allem zu den Überschwemmungen, das müssen wir vielleicht mal ergänzend sagen. Da hatte ich nämlich, weiß ich nicht, schon länger her, im Winter hatten wir die letzte richtig krasse Überschwemmung. Das war oben in Niedersachsen im Kreis Pferden, da war ich auch vor Ort. So eine Überschwemmung, da denken die Menschen immer, ja, das war so super für die Bäume, da kommt ja ganz viel Wasser und endlich ist der Boden mal wieder richtig durchfeuchtet so. Ja, das Problem ist nur, je länger so eine Überschwemmung dauert, erfolgt praktisch ein Sauerstoffstopp für die Wurzeln so. Und das ist halt ein Worst-Case-Szenario. Das heißt, Wurzeln brauchen Sauerstoff in der Aufnahme und ja, das heißt, das schädigt die Bäume massiv, je länger so eine Flut dauert. Und das geht da immer so ein bisschen unter. Also das so Überflutung zählt gedanklich irgendwie nicht zu den Szenarien, die schädlich für Bäume sein können, sind sie aber. Also da,
genau, der Boden wird auch aufgeweicht. Das kann auch auf die Standsicherheit sich auswirken, enorm. Zudem wissen wir alle, die Schadstoffe fließen dahin, wo das Wasser fließt. Die werden sich da auch wieder irgendwie in den Boden einbringen. Und die Erosion zusätzlich macht es auch nicht leichter, also Überschwemmung und ja klar, also das Hauptthema, dieses Ersticken im Boden der Wurzeln, das ist natürlich ein Riesenfaktor, den man nicht wieder beheben kann.
Und mechanische Schäden, also du nimmst ja, das weiß ich noch, weil ich ja damals mit Professor Balder im Ahrtal war, es gab so viel mechanische Schäden an den Bäumen, einfach wo Autos da, also alles, was die Flut eben so mitnimmt, so Container oder Autos, die knallen ja alle gegen die Bäume dann irgendwie und das hinterlässt richtig krasse Schäden, die Bäume dann natürlich erst im Nachgang zum Absterben bringen, aber das darf man auch nicht unterschätzen. So.
Aber jetzt guck mal, jetzt haben wir das Pfingstwochenende, schon vor 2 Wochen fing es an, hier bei uns eine Region mit Hochwasser in den verschiedenen Städten. Gestern, vorgestern, heute geht es weiter überall. Ja. Es ist ja nicht so weit weg, ne, das Thema. Also jetzt sind wir gleich beim Fuck-up der Woche bei mir, wenn wir wollen, noch über Überschwemmungen.
Ja, auch raus,
reißen wir Sachen ab.
Fuck-up der Woche.
Aber ich glaube, 4 Wochen jetzt, waren ja in Brasilien, starteten die krassen Überschwemmungen im Südosten Brasiliens. Und da wohnt meine Schwiegerfamilie direkt inmitten des Gebiets. Sie hatten wahnsinnig Glück, weil sie eben noch in so einer höheren Lage leben mit ihrem Haus, dass die Häuser noch stehen. Aber die hatten über mehrere Wochen kein Wasser, kein Telefon, kein Internet, kein nix. Und zudem die Fläche, das muss man sich mal überlegen, die Fläche, die überflutet wurde in Brasilien, ist über 80% der Fläche von Deutschland. Ja, das heißt, und das über bis heute noch, kommen immer wieder Regenfälle, immer wieder ist dort die Flut enorm vorhanden. Und das ist nicht mal eine Fläche, wo man eben mal hinkommt mit ein oder zwei Helikoptern. Ja, das sind so viele Menschen betroffen und große Flächen des Landes, dass da einfach viele Probleme aufeinanderstoßen. Und natürlich denken wir jetzt nicht als erstes an Bäume dort in der Region und auch vielleicht hier bei uns in der Region auch nicht. Aber das wird sich halt darauf auch auswirken, massiv. Ja. Und ja, das ist schon ein Fuck-up gewesen, vor allem, wenn man halt so lange keinen Kontakt hat mit den Menschen und einfach nicht weiß, was los ist. Und zudem, es gab es halt vor einem Jahr schon mal. Vor einem Jahr kam die Flut aber nachts und extrem schnell. Da gab es viele Todesfälle. Dieses Mal war es tagsüber und ein bisschen langsamer. Man konnte sich darauf vorbereiten, in Anführungsstrichen, so gut das immer geht. Aber der Zustand, das ist Realität. Ne? Ich denke immer, diese Science-Fiction-Filme früher, so, das war ja immer alles so ein bisschen... Ja, für mich lächerlich als kleines Kind. Ja. Und jetzt heutzutage guckst du dir an, die Stürme und die Fluten. Ja, das ist, ja, finde ich, schon erschreckend.
Du nimmst es gar nicht mehr so wahr. So, du, wenn du jetzt irgendwie das Fernsehen einschaltest, dann läuft es, plätschert nur noch so nebenher. Es ist kein Riesenevent mehr. Und ich frage mich dann immer, ja, was muss denn noch passieren, dass da ein Zusammenhang hergestellt wird? Weil das wäre mein Fuck-up der Woche. Guck dir die Wahlergebnisse an für die Europawahl. Welche Parteien sind denn da vorne? Von denen strebt keine in dem Sinne, wie wir das eigentlich bräuchten, Klimaschutz an. So. Und das erschließt sich mir rational dann immer nicht, weil die Priorität da irgendwo ganz anders liegt. Und ja, aber wir müssen natürlich handeln, weil es wird nicht besser. Diese Extreme, die werden zunehmen. Und mir tut es einfach für unsere Kinder leid, so. Weil das hatten wir, glaube ich, schon mal in irgendeiner Folge, wo du meintest, ja, du, wenn wir alt werden, so, wir werden da schon noch ein paar Peaks mitkriegen, aber so die richtige Breitseite, die bekommen die Generationen nach uns ab. Und da, dass wir einfach da jetzt so verantwortungslos handeln und mit unseren Wahlergebnissen deren Schicksal mitbesiegeln, das finde ich einfach zu krass einfach.
Ja, das ist schon richtig schockierend. Und mein Fuck-up war vor allem natürlich die Überschwemmung und gleichzeitig auch die Vorbereitung hier auf diesem Podcast, wenn ich mir dann so dachte, ich lese mal ein paar Zahlen durch, was gibt es. Und ich meine, wir beschäftigen uns beruflich mit diesem Thema, Klimawandel auch. Aber wenn man sich diese Zahlen mal wieder reinhaut innerhalb von einer halben Stunde, dann denkt man sich immer, Leute, was passiert hier? Was geht hier ab? Ja. Ist euch das eigentlich gar nicht bewusst? Man geht dann wieder ganz normal raus und hat seinen schönen Sommertag. Und das war's so. Es ist schon richtig, richtig schockierend, ja. Ob welche Pegelstände, wir können nachher noch drüber reden mit irgendwelchen Fun Facts. Aber da dachte ich mir wieder, ja, willkommen in der Zukunft oder gesagt in der Gegenwart.
Ja, vor allem, es war ja schon im Studium dran, ich hatte 2 Semester Klimatologie so. Das heißt, weiß ich nicht, wie lange das jetzt schon her, über 15 Jahre liegt das Studium schon zurück. Da haben sie uns sermonartig in der Vorlesung erzählt, ja, wir brauchen Waldumbau, bla bla, wir müssen was ändern, hin und her. Ja, seitdem tut sich halt, es tut sich so wenig einfach und das ist, einfach schade.
Das ist schade, aber genau, da sind wir bei den Überschwemmungen und auch bei den Wahlen und politisch eben auch, das passt ja auch dazu. Politisch ist es schon immer in der Stadt und Kommune, was möchte man pflanzen, was muss man pflanzen, wo investieren wir unsere Gelder? Ja, genau, also wenn die Bäume es nicht mehr schaffen, unsere heimischen Bäume zum Großteil es nicht mehr schaffen, in der Stadt zu überleben langfristig, worauf wollen wir umschwingen, wenn die Frage steht, wir müssen Bäume pflanzen? Jede Stadt, behaupte ich, pflanzt in jedem Jahr neue Bäume. Welche wählen wir aus und warum?
Vielleicht erstmal, was sind Klimabaumarten denn überhaupt? Weil es gibt natürlich auch heimische Klimabaumarten, es gibt nicht heimische Klimabaumarten und es wird häufig verwechselt mit invasiven Baumarten. Also das sind alles drei klar, Baumarten, aber alle anderen haben halt so ein bisschen einen anderen Hintergrund. Und bei Klimabaumarten sprechen wir generell davon, dass die besonders gut an irgendeine veränderte Klimabedingung angepasst sind. Und genau das ist in Städten ja so wichtig, weil in Städten haben wir diesen Hitzeinsel-Effekt. Das heißt, es wird dort besonders heiß. Die Temperaturen sind dort höher als in der Umgebung. Beton, Asphalt, das spielt alles damit rein, dass die Wärme im Sommer auch den Menschen zu schaffen macht. Wir haben eine sehr hohe Übersterblichkeit im Zuge von Hitzeextremen. In Städten ist eine schlechte Luftqualität. Das heißt, wir brauchen Bäume mit ihren vollen Ökosystemdienstleistungen. So, und da haben wir, das war die vorletzte Folge oder so, müsst ihr mal gucken, da haben wir das auch noch mal so ein bisschen aufgedröselt. Es bringt uns nichts, wenn wir in den Städten Bäume stehen haben, die vom Vitalitäts- oder Gesundheitszustand so schlecht sind, dass sie diese Ökosystemdienste nicht mehr erbringen können. Und das geht eben nur mit gesunden Baumarten. Und deswegen brauchen wir Baumarten, die eben an diese Extreme angepasst sind und widerstandsfähiger sind, ja, gegen die, sagen wir, neuen Umweltbedingungen.
Nochmal kurz zur Einordnung der Wörter auch, wie du gesagt hast, mit den Baumarten, gebietsfremde Baumarten und gebietsheimische Baumarten. Man spricht ja oft von Neophyten, das sind gebietsfremde Baumarten. Das heißt aber auch vor allem jetzt nicht nur innerhalb von Europa, sondern weltweit. Der Begriff befasst sich vor allem mit den Arten, die nach der Entdeckung Amerikas 1492, als Christoph Kolumbus eben Amerika entdeckt hatte, alle Pflanzen, die danach sich um die Welt verbreitet haben oder mitgetragen wurden von Menschen, absichtlich oder unabsichtlich, das kann ja auch über der Reise passieren, das kennen wir auch heute oft noch, irgendwelche Wanderschuhe in einem anderen Kontinent, die du mit nach Hause bringst, haben auch irgendwelche Sachen dran und welche Sämlinge und die verbreiten sich dann und alle Pflanzen, die nach 1492 sich dann woanders etabliert haben, nennt man Neophyten. Und das ist eben aber nicht immer gleichzusetzen, wie du gesagt hast, mit invasiven Arten. Ja. Das ist nochmal ein nächster Punkt. Genau. Und Neophyten, das heißt, ist griechisch Neupflanze, Neophyt. Das ist interessant, sich damit zu befassen, welche Pflanzen gibt es und welche werden wir bei uns einsetzen müssen oder pflanzen müssen. Und dann ist immer die Frage auch ganz schnell, was ist mit unserer Artenvielfalt vor Ort? Ja, Biodiversität. Werden die Pflanzen angenommen von Tieren und ist das der Hauptaspekt? Du hast gerade schon gesprochen von Ökosystemdienstleistungen, da geht es um andere Faktoren noch mit Schatten und Mikroklima für uns als Mensch oder direkten betroffenen Wesen, die um dieser Pflanze leben. Aber die Tiere an sich brauchen ja auch, wissen wir alle, Bienen sterben, Vogel sterben und so weiter, brauchen ja auch ihre Nahrungsquelle und Brutstätten und Habitate.
Ja, das ist genau das Argument, was halt häufig kommt, wenn du von Klimabaumarten jetzt erstmal generell sprichst. Es gibt da Herausforderungen, müssen wir ganz klar unterstreichen. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, dass die sorgfältig ausgewählt werden. Aber wenn du jetzt mal in so einem random Instagram-Chat bist oder noch schlimmer auf Facebook, so dann tun die Leute immer so, als ob wir Wissenschaftler dann nicht weiträumig drüber nachgedacht hätten und einfach irgendwo random Baumarten hinpflanzen und uns dann nicht über die Auswirkungen klar werden. Erstmal müssen wir darüber reden, dass das ein Stadtökosystem ist. Das heißt, da ist sowieso alles menschlich geprägt. Das heißt, es ist kein naturbelassener Standort. In der Stadt ist alles, alle Baumarten oder Bäume, die dort stehen, die sind ja vorgezogen in der Baumschule. Da ist ja keiner einfach so aufgegangen mal so. Die sind ja gepflanzt und das auch mit einem Zweck, wo wir auch wieder bei der Folge Ökosystemdienste sind, wo wir das nochmal so ein bisschen erklärt haben, was diese Wissenschaftlichkeit in der Stadt mit der Pflanzung eigentlich alles auf sich hat und welche Hintergründe da dahinter stehen. Und es gibt so etlich viele Forschungsprojekte, die sich auch unter anderem damit beschäftigen, welche Arten pflanzen wir wo, wie ist die Biodiversität zu bewerten, welche Baumart blüht spät, welche blüht früh, so welche ist überhaupt nicht interessant, machen wir dann eine Unterbepflanzung. Das heißt, permanent ist da das Forschungsbestreben, ist da die GALG e.V., die macht, da sammeln mehrere Städte Ergebnisse im sogenannten Straßenbaumtest. Dann gibt es das Grüne Labor in Coburg. Das ist so mit von der ISA in Germany, der Abteilung, so ein bisschen aufgebaut worden. Dann haben wir klassisch, das kennt, hat jeder schon mal gehört, das Forschungsprojekt Stadtgrün 2021, wo die Frau Dr. Böll die Leitung hat. Da gibt es noch ergänzend dazu das Bayerische Netzwerk Klimabäume. Da wurden praktisch in mehreren Städten Klimabaumarten gepflanzt, weil natürlich Klimabaumarten ist ein lokales Thema. Das heißt, jede Stadt muss bei sich vor Ort gucken, ja, welches Klima habe ich denn, wie viel Niederschlag habe ich, wie es sind die Jahresmittelwerte. Das heißt, für jede Stadt sind andere Klimabaumarten sinnvoll. So, und das wird praktisch in so vielen Forschungseinrichtungen untersucht und gerade in Bezug auf die Biodiversität. Und ja, da sind einfach vielversprechende Zukunftsbäume dabei und die müssen wir pflanzen. Und es wäre natürlich schön, wenn wir diese Vorbehalte, die da permanent aus der Bevölkerung kommen und bedenken, also die muss man natürlich ernst nehmen, weil das sind natürlich Ängste und über Ängste hatten wir ja schon mal gesprochen. Genau. Die muss man versuchen aufzulösen. Ja.
Ja, oder halt eben auch zu schauen, ne? Inwieweit stimmt das, inwieweit nicht und wo müssen wir wie mit da umgehen und handeln. Und ich glaube, das ist einfach eine große Chance. Und das Hauptproblem ist immer eben, etwas Neues in eine Stadt, in bestehende Strukturen hereinzubringen. Wenn wir unsere Pflanzliste haben hier aus der Stadt und die war schon immer so, warum sollten wir jetzt die Baumarten ändern? Und dann müssten wir erstmal wieder jemanden finden, der das irgendwie mit hilft, zu etablieren. Und das ist alles mal Aufwand und erstmal ein großer Gegenwind, ja, von bestimmten Verwaltungen, Ämtern. Und das macht es halt noch anstrengend zusätzlich. Und dennoch können wir uns dem ja nicht verwehren. Wir können ja nicht einfach zugucken, wie unsere Buche und andere heimische Baumarten, auch wenn die nach wie vor vielleicht gepflanzt werden dürfen und sollten, aber nur darauf zu setzen, wäre einfach fatal in dem Fall dann.
Es kam im April oder Ende März, ich weiß gar nicht mehr wann, es war Anfang April, kam die erste Studie praktisch raus, die so den Einfluss des Klimawandels auf unsere Bäume, einheimischen Bäume, so ein bisschen genauer untersucht hat. Die war von Wesserli und Dullinger von der Uni Wien. Und da kam auch ganz klar dabei raus, dass ein Drittel, und das war noch eine sehr konservative Schätzung in der Studie, ein Drittel bis zur Hälfte aller unserer einheimischen Baumarten werden die Veränderungen im 21. Jahrhundert nicht mehr mitgehen. Das muss man hier ganz klar mal unterstreichen, damit es auch wirklich bei jedem ankommt. Das 21. Jahrhundert, wir haben erst 2024. Das heißt, Bäume werden ja gepflanzt für die Zukunft. Das heißt, man muss jetzt so pflanzen, dass die in 70 Jahren auch noch eine Zukunft haben. Und das vergessen die Leute immer, wenn es um die Thematik, ja, aber lass mal hier den Einheimischen und so. Unsere einheimischen Baumarten haben so unfassbar zu kämpfen. Also die Hainbuche, also das mag jetzt bei jedem anders sein, aber bei mir im Rhein-Main-Gebiet oder hier bei meinen Projekten, die ich ein bisschen weiter im Süden habe, in Baden-Württemberg, das Hainbuchensterben ist so weit verbreitet und das ist auch eins meiner Vorträge momentan aktuell, wo ich rumtingel oder in der TASPO ist, wird da jetzt in der nächsten Ausgabe ein großer Artikel dazu erscheinen. Das Hainbuchensterben ist wirklich ernst zu nehmen. Das ist eine Pilzerkrankung, die hatten wir vor ein paar Jahren noch nicht. Und die hat jetzt zur Pathogenität gewechselt. Das heißt, das werden wir in Zukunft auch immer häufiger sehen, dass bisher irrelevante Pilzerkrankungen, die nur als Zersetzer bisher tätig waren im Ökosystem, dass die so einen Systemchange machen und dann plötzlich pathogen werden. Das heißt, die infizieren Bäume und bringen die zum Absterben. So, und beim Hainbuchensterben geht das richtig, richtig schnell, weil die Bäume eben im Zuge des Klimawandels schon von den Vorjahren geschwächt sind. Und so ein nasser Winter, der bringt natürlich nichts, weil die Defizite entstehen natürlich im Sommer. Das heißt, alles, was danach kommt, oh, jetzt hier mal ein bisschen Wasser für den Baum, das kann der im Endeffekt dann teils gar nicht mehr verwerten. Und so geschwächte Bäume, die werden dann natürlich anfällig für alles möglich. Und bei den Untersuchungen, da wird es ja auch immer so gemacht, weißt du, da werden ja immer die einheimischen Baumarten, also jetzt zumindest bei den Stadtbaumprojekten, da werden die einheimischen Baumarten den Nicht-Einheimischen gegenübergestellt. Jetzt zum Beispiel wird dann geguckt, okay, wie ist es jetzt mit der Rostkastanie, und dann nehmen wir aber die Rotblühende. Das heißt, man guckt sich dann an, wie schneiden die in den Tests ab, wie werden die beflogen von Insekten etc. pp. Das heißt, da muss auch das mal in der Bevölkerung ankommen, dass wir aus der Wissenschaft das natürlich alles sehr gut abwägen und die ökologischen Funktionen auch für die Insektenwelt dann natürlich mit einbeziehen.
Genau, und man darf auch nicht vergessen, dass auch die Insekten sich anpassen, weil sie sich anpassen müssen. Ja. Genauso auch wie den Misteln und so. Wenn ich denke, früher hieß es, ja, an den Bäumen gibt es keine Misteln, und heutzutage hier in meiner Region, es gibt ja kaum noch eine Baumart nicht, die keine Misteln hat, so gefühlt. Also das ändert sich ja auch. Die Insekten werden sich anpassen, vielleicht nicht überall und das geht auch nicht, aber es wird auch ein Wandel dort stattfinden. Deswegen kann man nicht immer nur sich dagegen wehren, zu sagen, nein, Klimabaumarten haben hier nichts zu suchen. Im Gegenteil, die brauchen wir, das ist wichtig. Und umso wichtiger ist es, sich damit auseinanderzusetzen und eben nach den neuesten Studien auch sich zu erkundigen und danach zu handeln. Und gibt es irgendwie vielleicht von dir gleich mal so einen kleinen Tipp, wo du sagst, ja, hier die Baumart aktuell, die wird recht erfolgreich werden bei uns in Deutschland?
Ja, sehr schwierig. Ich habe ja das Projekt, also ich habe mir ja die URL klimabaumarten.de gesichert, schon vor Jahren einfach, weil ich ja wusste, dass das Thema riesig groß wird. So. Das heißt, die ist auch schon online geschaltet und da stelle ich auch sehr viele Bäume vor. Und ja, ich tue mir schwer mit Bäume zu empfehlen, weil das ist tatsächlich eine Sache, die muss jeder vor Ort gucken. Ja, passt der Baum bei mir hin? Weil manche Bäume werden sehr breitkronig, dann kann man die da nicht einfach random irgendwo hinpflanzen, so. Aber generell gibt es natürlich ein paar Klassiker, die ich jetzt in den letzten paar Jahren beobachte, weil bei mir vor Ort ist auch so ein kleiner Klimahain, der Klaus Körber, den kennen mit Sicherheit sehr viele, die mit Klimabaumarten zu tun haben. Der hatte den damals, glaube ich, so ein bisschen mit initiiert, weil da sind schon, ist ein sehr breites Spektrum an den Klimabaumarten, die auch jetzt so als Trendsetter einfach gepflanzt werden. Ich sehe die Kleditje sehr gerne. Die habe ich auch in diversen Altersstadien hier bei mir in der Region die wurden hier gepflanzt. Das heißt, da habe ich auch immer eine sehr gute Amplitude. Ja, wo klappt es mit der? Auch bei Frost, weil da tun sich einige Klimabaumarten natürlich schwer aktuell noch. Und da gibt es zum Beispiel die Sorte Honey Locust. Das ist so eine, also richtig tolle Bienenweide. Das heißt, wenn man unbedingt einen Stadtbaum der Zukunft haben will, der auch für Bienen ein relevanter Baum ist, dann die Kleditje. Die ist auch sehr hübsch vom Habitus her.
Ja, so finde ich auch.
Wen ich super finde, einfach weil ich die auch so schön habe zeichnen lassen. Kann sich jeder mal angucken, ist die Silberlin, weil ich habe die Klimabaumarten ja so als Helden und Heldinnen zeichnen lassen. Und die Silberlinde, die ist halt ziemlich fancy geworden, weil die hat so einen geilen Umhang. Also zur Silberlinde muss man wissen, die hat eine weiße Blattunterseite und die nutzt so ein bisschen den Albedo-Effekt. Das heißt, wenn es dem Baum zu heiß wird, weil es geht nicht nur um Wasser bei Klimabaumarten, es geht auch um Blattproteine. So. Das heißt, die können bestimmte Temperaturen, können die Blattproteine einfach nicht mitgehen, dann werden die zerstört durch die Sonneneinstrahlung. Und bei manchen Bäumen, Klimabaumarten, die aus anderen Regionen stammen, die haben einfach eine andere Amplitude da. Das heißt, die ertragen mehr Hitze. Und die Silberlinde hat einen ganz coolen Skill. Die kann nämlich ihre Blätter die Blattunterseite nach oben drehen, wenn es der zu heiß wird. Das heißt, sie dreht dann so ihren Umhang bei der Zeichnung. Und nutzt damit diesen Albedo-Effekt, dass die Hitze abstrahlt. Und so hat jede Klimabaumart, also ich fang da richtiges Schwärmen an, weil ich es einfach so cool finde.
Du kommst ja richtig in
weil jede praktisch irgendeinen anderen Skill hat, womit sie praktisch dieser Trockenheit oder Hitze entgegentritt. So. Und das noch ein schöner Baum ist der Schnurbaum, der wird auch tatsächlich Bienenbaum genannt, der wird in Darmstadt, sieht man den unfassbar häufig, also da sind auch richtig schöne Altbäume und da, der kommt auch ursprünglich aus Asien und ist auch sehr widerstandsfähig, hitze- und trockenheitstolerant und auch eine tolle Bienenweide. Wen ich auch ein bisschen, aber ja, da ist halt immer so der, oh nee, geh mir fort mit der Baumart, aber ich mag den einfach, weil der einfach, das ist so, unser Fossil ist natürlich der Ginkgo so, der hat einen beschissenen Ruf, weil kein Insekt sich jemals für den interessiert, so, wobei ich habe auch ein Foto, da sitzt tatsächlich so eine Schwebfliege, auf dem muss ich mal zeigen, aber egal, der hat 200 Millionen Jahre lang überlebt, so Hiroshima hat der mitgemacht, so ohne deutliche morphologische Veränderungen so in seiner genetischen Substanz auch. Und deswegen geht man bei dem halt davon aus, dass der wirklich, weil wir wissen ja nicht, was uns erwartet, so vom IPCC-Bericht, da sind verschiedene Szenarien drin, manche sind ein bisschen konservativer gerechnet, weil es sind immer so Modellstudien, das heißt, du fütterst die natürlich mit Daten, kriegst dann was ausgespuckt, so, und wir wissen aktuell ja nicht, welches dieser Szenarien eintreffen wird in Zukunft. So, das heißt, beim Ginkgo geht man aber halt davon aus, so nachdem der halt seit 200 Millionen fast alles mitmacht, ne? Dass der den Dreh halt auch mitmacht. So.
Also ich habe in einer Stadt, ich weiß schon gar nicht mehr wo, irgendwo Zentraldeutschland oder so, da hatte ich mal vor mehreren Jahren mehrere Bäume in einer Ginkgo-Baumreihe oder Allee gezogen. Das waren alles weibliche Ginkgos. Oh, und die Früchte waren noch dran. Das heißt, meine Messgeräte von dem Zugversuch und mein Messkoffer war da drunter und wir müssen ja ziehen. Ja? Und die waren so überfällig, die Früchte, die waren richtig, also alle, die sich es nicht vorstellen können, diese Früchte, die riechen nicht, die stinken, die sind kaum erträglich. Also es riecht, also der Gestank ist so zwischen
Schwefelsäure ist, glaube ich, ne?
Ja, aber also, es geht so in die Nase und es geht nicht mehr weg. Und wenn man es auf der Jacke hat oder auf seinen Messgeräten, stinkt alles danach. Das ganze Auto stinkt danach, ja? Es ist so ein bisschen, also ich mag auch keine Hundescheiße in meinem Auto haben vom Geruch. Ja. Aber das ist noch vielleicht fast schlimmer. Also es ist auf jeden Fall nicht besser. Genau. Und das heißt, wenn du halt eine Baumreihe hast, nur mit weiblichen Ginkgos, das ist natürlich für eine Stadt auch sehr, sehr schwer. Das zu rechtfertigen, ja. Und wenn die Früchte erstmal auch runterfallen, es stinkt dermaßen. Und ja klar, die konnten wir jetzt nicht fällen, weil die auch schon so groß waren, das geht nicht. Aber da kann ich schon auch verstehen, dass man erstmal keine Ginkgos pflanzen möchte, weil ab wann kann man erkennen, wann weiblich und männlich ist?
Der Baum? Ja, das ist so ein bisschen mein Fun-Fact.
Fun-Fact der Woche.
Ja, Ginkgos sind, wie Ruth eben schon gesagt hat, da gibt es männliche und weibliche Bäume. So der schlaue Name dazu nennt sich Diözisch. Das heißt, in Baumschulen geht man dazu über, man gibt die mit Gennachweis aus. Das heißt, niemand, also wirklich niemand will weibliche Ginkgo-Bäume bei sich stehen haben, weil die eben ziemlich, ziemlich krass stinken. So. Das heißt, man pflanzt nur männliche Bäume. Und den Ginkgo, den hatte ich mir jetzt auch tatsächlich nochmal als Fun Fact aufgeschrieben, weil wir kennen fast alle das Gedicht von Goethe zum Ginkgo. So, aber er war ja einfach einer der krassesten Dichter ever, aber was viele nicht über ihn wissen, er war auch ein richtig krasser Naturwissenschaftler und Botaniker. Das heißt, er hat richtig viel Wissen vorangetrieben, auch gerade in Bezug auf Morphologie von Gehölzen und so, was wir heute immer noch verwenden. So, und Das war mein Fun-Fact. Erzähl mal deinen, Ruhn.
Mein Fun-Fact ist, ich habe so fast zwei. Einmal, dass jetzt, genau, es ist eine Studie gab, schon vor 2 Jahren oder länger, dass die erste Generation der Bäume, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Baumart hole aus Schweden, sehe ich hier Pflanze und sie sich anpasst an die Klimaverhältnisse, dass quasi der Baum selber sich noch nicht perfekt anpassen kann, aber die erste Samensaat quasi, die wieder vervielfältigt wird von dem Baum, die hat angepasste DNA-Strukturen. Ja. Und das finde ich ja auch schon wieder motivierend für die Zukunft. Ja. Das lässt einen aufatmen und denken, hey, das wird schon. Und dennoch müssen wir da, auch wenn wir in der Stadt eh künstliches Klima haben, helfen, definitiv. Aber es heißt auch bei den Wäldern, ja, wenn wir sie uns selber überlassen, natürlich wird irgendwas kommen. Ob das dann gut ist oder nicht und ob es schnell genug geht oder nicht, ist eine nächste Frage. Aber ja, das finde ich ganz cool, dass halt quasi die ersten Nachkommen schon genetisch angepasster sind am Standort. Und dann habe ich noch eine Studie, dass unter 2% von den ganzen Klimastudien klimaleugnend sind, aber alle anderen nicht. Das heißt, dass wir über 98% der Studien ja den Klimawandel auf jeden Fall bestätigen, wenn nicht sogar hart noch krasser darstellen, als er eigentlich in den Medien veröffentlicht wird. Ja. Ja. Das beruhigt mich dann doch wieder, weil manchmal, gerade wie du sagst, Thema Wahlen und der Politik und Problematik der Kommunikation bin ich immer so frustriert und denke, es kann doch nicht sein. Wie können so viele Leute so denken? Aber es eben, gerade wenn man in der Wissenschaft guckt, es ist nicht so.
Nee, eben, da muss man sich auch immer wieder runterholen. So der wissenschaftliche Konsens ist da und die anderen schreien halt nur einfach sehr laut. Das muss man sich immer bewusst machen. So.
Aber das wollte ich auch mitgeben, nochmal.
Ja. Beruhigend. Hast du denn, also ich zähle gleich auch noch ein paar auf, aber hast du denn so Klimabaumarten, die du favorisierst bei dir in der Region jetzt zum Beispiel oder die du von irgendwo anders her kennst, wo du sagst, yeah, der macht sich hier top?
Also der Blauglockenbaum ist so ein Baum, wo ich immer noch sehr zwiespältig bin. Mhm. Also ich finde schon, er sieht ansprechend aus, wahnsinnig fancy fast als Stadtbaum, wächst schnell, tolle Früchte oder sogar die Hülsen kann man so als Klangmöglichkeiten nehmen für Kinder und Stadtbaumpädagogik und auch die Blütenstände sind einfach toll und faszinierend. Da frage ich mich ja so in Zukunft, wenn die größer werden, ob die den Stürmen standhalten. Baumstatisch gesehen sehe ich da vielleicht die Problematiken, weil die da, bis jetzt habe ich da schlechte Erfahrungen hier in der Gegend. Und auch
die sind auf Flachwurzeln, ne?
Genau. Aber auch in der Bruchsicherheit, ob die dem angepasst sind, werde ich mal noch weiterhin beobachten. Und auch die Astungswunden mit der Überwallung, das läuft nicht so super, wie ich mir das wünschen würde, wenn ich da vorbeilaufe und das beobachte über Jahre hinweg. Ansonsten, hast du ja auch schon einige genannt, da gehe ich voll mit dir mit. Also in Tübingen gibt es ja auch die Vielfalt und das finde ich auch sehr, auch alter Schnurbaum und andere Baumarten. Ginkgo stehe ich eher positiv gegenüber, also abgesehen, wie du das sagst, mit der Artenvielfalt, die angenommen wird, aber ich finde den optisch auch ansprechend und der wird seine Zukunft haben. Ganz klar.
Ich bin gespannt. Bei mir zeigt er hier, also ich hatte ihn jetzt ein paar Mal bei ein paar Privatkunden, da stand der halt sehr vereinzelt in der prallen Sonne, der neigt halt arg zu kleinen Blättrigkeit. Das hatte mich auch geflasht, dass das hier so immens zum Tragen kam, aber die einzelstehenden Ginkgos, die ich hier habe, die haben alle sehr, sehr, sehr kleine Blätter. Also das ist halt jetzt so zum Verständnis so ein Mechanismus, womit der Baum sich versucht zu optimieren, seine Reserven praktisch einzusparen und dann macht er einfach kleinere Blätter und das darf aber natürlich nicht passieren. Also das ist jetzt schon das zweite und das dritte Jahr, wo ich die Ginkgos hier bei mir beobachte, wo die das zeigen und das wäre natürlich nicht so schön. Also das heißt, da würde mich tatsächlich mal interessieren, weil in Asien zum Beispiel, da werden die ja oft in Alleen gepflanzt, so da gibt es richtig krasse Ginkgo-Alleen, ich muss da auch unbedingt mal hin.
Ich
wo die natürlich im Verbund stehen.
So. Ich kenne die hier ja auch im Verbund oder so in Richtung, jetzt nicht am Waldrand, aber das quasi, wenn ich Häuser jetzt an Privathäuser denke, wo ich die Ginkgos kenne, dass die eher im beschatteten oder im angrenzenden Bereich, wo andere Bäume stehen, sind. Also nicht dieses ganz isolierte, freie, städtische Stadtbild darstellen, genau. Ja, genau. Das ist so meine Erfahrung.
Was haben wir noch für welche? So die meisten kennen mit Sicherheit den amerikanischen Amberbaum. So, der ist so ein bisschen, der wird ja überall gepflanzt gefühlt. So,
das ist so eine schöne Herbstfärbung.
Ja, er sieht mega geil aus, aber ich kann, ja, er ist auch toll einfach so. Ich kann momentan nur nicht mehr sehen einfach, weil er überall gepflanzt wird so. Das darf natürlich auch nicht passieren, weil natürlich pflanzen wir Klimabaumarten nur im Mix. So, das heißt, wir pflanzen auch keine Allee mit nur Amberbäumen, so auch wenn das immer von, da muss die Stadtplanung aber auch sich so ein bisschen wachrütteln, habe ich das Gefühl, weil wenn du eine Allee pflanzt, meinetwegen kannst du ja Linden pflanzen, so, aber dann musst du innerhalb der Allee mit den Linden abwechseln.
Kannst du uns auch kurz erklären, warum? Warum?
Naja, weil du willst ja natürlich, weil sonst hast du auch so eine Art Bottleneck-Effekt. So, du willst ja eine Mischung haben, weil wir einfach nicht wissen, welche Baumart es in Zukunft schafft. So die Winterlinden bei mir, manche davon sind einfach abgestorben, manche davon, die befinden sich jetzt in dem Stadium, wie jetzt, was ich eben über den Ginkgo erzählt habe, dass die sehr kleinblättrig werden. Eine ist kürzlich komplett umgefallen, obwohl mit der vorher überhaupt nichts war. So. Das heißt, bei vielen Baumarten, da findet jetzt gerade erst dieser Wandel statt und wir wissen nicht, okay, wie du gesagt hast, okay, die nächste Generation, die kann durchaus resistenter werden oder stabiler, aber da wissen wir einfach noch gar nicht, wo sich das hin entwickelt. So, da haben wir ja keine Studien drüber, weil das jetzt eine neuartige Situation ist. Das heißt, wir können momentan nur Versuche auch mehr oder weniger machen, die zwar jetzt schon versiert sind und durchdacht sind, aber wir wissen nicht, wie extrem die Zukunft werden wird.
Ja. Wir wissen auch nie, welche Insekten, die quasi den Baum schädigen können, welche Viren und welche Pilze eingeschleppt werden oder auch schon da sind oder mit dem Klimawandel Richtung Norden wandern. Ja. Mhm. Das wird auch noch alles kommen. Das heißt, wenn wir nicht die Vielfalt darstellen, dann wird einfach ein Baum, also eine Baumart, wenn wir nur auf eine Baumart setzen, wenn die ausfällt, aufgrund auch vielleicht, wie gesagt, Virusinfekten oder Schädlinge, die andersweitig sind, wie Pilze, dann haben wir die Baumart nicht mehr, dann fällt sie komplett aus und dann stehen wir da ohne Bäume. Das heißt Vielfalt, Abwechslung. Aber ich wurde letztens gefragt, wir haben hier unsere Eichenallee, die ist jetzt hinüber und die wollten nachpflanzen. Was antwortest du da? Was sollen sie nachpflanzen bei einer Standard-Eichenallee? Können sie Eichen wieder nachpflanzen?
Puh, ja, Eiche ist ja jetzt so, also das ist ja auch noch im Wald halbwegs der Garant so und den sehe ich in der Stadt durchaus stark. Da musst du halt nur, bei Eichen hast du halt permanent die Diskussion mit dem Eichenprozessionsspinner. Also das
heißt, aktuell, ganz aktuell.
Immer wieder so, weil es wird in Zukunft natürlich auch noch stärker eine Herausforderung, den Leuten zu sagen, ja okay, wir haben hier jetzt ein Insekt, das ist problematisch, das ist ja ein Hygieneschädling, das heißt, wenn du die Brennhaare einatmest, kann das zu einem allergischen Schock führen. Es kann auch lediglich nur zu einer Hautreizung führen, aber du hast natürlich Hunde, du hast Kinder. Das heißt, diese Interessenskonflikte, die hast du mit der Bevölkerung, weil die immer weniger, habe ich das Gefühl zumindest, dazu bereit sind, mit der Natur zu agieren. Das heißt, klar kannst du da wieder eine Eichenallee hinpflanzen, am besten im Mix mit Eichen, die aus dem Mittelmeerraum kommen oder aus dem Balkanraum. Da gibt es tolle Arten, auch aus Osteuropa. Es gibt unfassbar viele Eichenarten, die du im Mix in der Allee etablieren kannst. Kannst du alles machen. Du musst dich halt nur damit beschäftigen, dass du viel Interessenskonflikte aufarbeiten können, wie es so oder musst. Und,
ja, aber das wird mit ganz vielen Schädlingen sein. Natürlich, in dem Fall ist es extrem, vor allem auch Pferde leiden da extrem drunter oder können extreme Schockreaktionen erhalten. Und dennoch ist eben auch, da möchte ich mal kurz reingrätschen mit dem Eichenprozessionsspinner, ist einfach gerade super aktuell. Bis vor kurzem wurde gesprüht, jetzt wird es angefangen zu pflücken. Das heißt, Baumpflegende gehen mit bestimmten Gerätschaften in die Baumkrone und saugen diese Nester oder Raupen von den Bäumen ab in Schutzanzügen. Und das Problem wird weiterhin vorhanden sein. Und dennoch denke ich oder weiß ich, es ist kein eine Option, alle Bäume willkürlich in der Stadt sprühen zu lassen. Das heißt, wenn Bäume besprüht werden, ist es dafür da, dass die Raupen verhungern, dass quasi die Blätter Stoffe aufgetragen bekommen mit so einem Sprühfilm, dass die Raupen das nicht mehr essen können oder wollen, weil es nicht mehr schmeckt und dann verhungern. Aber das betrifft ja nicht nur die Eichenprozessionsspinner.
Es kommt darauf, Mittel kommt ja auch immer darauf an, was du sprühst. So bei manchen geht natürlich innen drin, gehen so Magensachen bei der Raupe kaputt. So und das betrifft viele andere Arten auch, aber je nachdem, welches Mittelchen, dann immer nur von der gleichen Familie oder bei manchen betrifft es auch noch mehr. So dann, das ist ja auch wieder so ein bundeslandabhängiges Ding, weil in manchen Bundesländern darfst du nur das spritzen, in manchen anderen das nicht. Und
aber grundsätzlich, es wird nie nur den Eichenprozessionsspinner treffen. Also da bin ich mir ganz sicher. Das heißt, wir müssen dann einfach gucken, wie gehen wir damit um? Also gerade Klimawandel, es kommen neue Tierchen zu uns und Pilze, wie gehen wir damit um? Wir müssen einfach gucken, dass wir das nicht kategorisch willkürlich an allen Bäumen einsetzen, sondern halt da, wo ein Kindergarten ist, da, wo eine Pferdekoppel ist. Und vielleicht, wenn eine Parkbank drunter steht, vielleicht auch noch, oder man sperrt die Parkbank oder man nimmt sie weg für die Saison. Aber dass man da ein bisschen mit Sinn und Verstand umgeht und nicht einfach willkürlich diese Giftstoffe, je nachdem, was für Stoffe es sind, überall versprühen. Weil das wird schon in meiner Region sehr viel gemacht in den letzten Jahren. Und das sehe ich sehr skeptisch, ob das der richtige Weg ist zum Ziel. Ja. Jetzt mal ein bisschen abgeschweift, tut mir leid, aber das war mir nochmal ein Anliegen.
So gut, das ist ein wichtiges Thema so. Und wenn wir schon bei Insekten sind, die so ein bisschen problematisch sind, können wir ja auch kurz noch auf die Rosskastanien-Meniermotte eingehen.
Oh ja,
weil
gerne.
Weil das wird vielen Leuten denken, immer wenn die im Juli so, vergilbte Rosskastanien am Wegesrand stehen, sehen, oh, Trockenheit, Klimawandel. Das ist tatsächlich eins der wenigen Phänomene, die nicht dem Klimawandel zuzuordnen sind, sondern der Globalisierung, was es nicht besser macht. Aber einfach nur, ist halt eine andere Ursache so, damit wir das nochmal sagen. So, die Rosskastanien-Meniermotte, die kam auch. Globalisierung, wie du vorhin schon gesagt hast, ja, du hast immer irgendwelche Partikel an den Schuhen hängen. So, die kam halt, ist so die Theorie mit LKW-Reifen oder einfach mit den Transportwegen vom Balkan zu uns nach Deutschland oder beziehungsweise die hat ja einen ganzen Feldzug in Europa schon durch. Das heißt, die befällt unsere Rosskastanien und frisst so Meniergänge in die Blätter und die führen praktisch dazu, dass die Bäume schon sehr früh keine Photosynthese mehr betreiben können, weil die Blätter welk werden und unsere Rosskastanien, unsere heimischen richtig, richtig krass schädigen. So, und deswegen gibt es da jetzt ein Alternativkonzept dazu, nämlich die rotblühende Rosskastanie oder die gelbblühende, die sehe ich auch sehr gerne. Die wird auch ein bisschen größer und ist nicht so breit im Wuchs. Das heißt, gegen solche Sachen brauchen wir auch neue Baumarten, um dem begegnen zu können. So, das auch nochmal als Ergänzung.
Und aber also für uns Menschen ist das nicht schädigend, ne? Man sieht das oft an Biergärten oder so. Da kann man sagen, Laub zusammenrechnen und weg damit.
Optisches Problem.
Ist ein optischen, rein optische Geschmackssache vielleicht nicht, es ist einfach halt nicht immer, gerade wenn man einen Biergarten bewirtet, kann man sich vorstellen, dass es natürlich nicht so schön aussieht. Man hat auch die Schattenfunktion nicht mehr und es ist optisch nicht mehr ansprechend, weil Blätter ja auch früher abfallen, aber es ist rein eine Optik des Baumes. Man braucht da keine Sorgen haben für sich.
Was greifen wir noch auf? Also vielleicht sollten wir auch nochmal, weil natürlich hören uns auch viele zu, die jetzt einen Garten bei sich zu Hause haben oder die Möglichkeit haben, überhaupt Bäume zu pflanzen. So, ich hätte jetzt hier nicht die Möglichkeit. Ich habe hier einen Cornus Mars bei mir im Garten stehen. So, und dann habe ich noch hinten einen Goldregen und einen Blauregen, aber das sind ja eher so Rankpflanzen. Das heißt, ich habe nicht die Möglichkeit. Aber wenn man was tun möchte, dann kann man sich natürlich vertrauensvoll an seinen Garten- und Landschaftsbauer oder an seine Gärtnermeisterin oder was auch immer wenden und kann nach Klimabaumarten fragen, weil es sind ja nicht immer Fremdländer. Wir haben auch tolle einheimische Klimabaumarten.
Also, ich habe jetzt letztes
Jahr Feldahorn, Klassiker so.
Ja, genau, Feldahorn, Klassiker. Ich habe letztes Jahr eine Felsenbirne gepflanzt, oder vorletztes Jahr. So ein bisschen hochstämmig. Und ist super, ne? Also es geht, wie du auch da immer sagst, ne, es kommt auf die Region an. Man kann auch mal bei den Nachbargärten vorbeilaufen und gucken, was steht denn da, was kommt da gut. Ahorn an sich, es gibt auch diesen rotblättrigen Ahorn, den fand ich immer ganz toll.
Ist auch schön.
Aber der kommt gerade mit dem Klima nicht mehr so gut klar hier in der Region. Also da sehe ich immer mehr, dass die zum Teil absterben. Aber ansonsten, das empfehle ich auch oft, einfach mal rumlaufen, um zu gucken, was bleibt denn da stehen, was gibt es,
was funktioniert
und ich meine, da ist ja auch ganz viel die Frage, was wollen wir in den Gärten haben, ne? Also ich habe auch ganz viele Obstbäume einfach, ist einfach schön, Obst ernten zu können im eigenen Garten. Wir haben jetzt auch wahrscheinlich in Zukunft andere Obstgehölze dann zur Verfügung aufgrund des Klimawandels, die einfach früher hier nicht gewachsen sind, aber die werden alle kommen. In der Baumschule meines Vertrauens habe ich einen Pfirsich gesehen, wunderschöne Blüte. Und er hat gesagt, ja, wird tragen, ist gut, aber hält nicht lange bis jetzt hier bei uns im Klima. Mal gucken, es wird sich vielleicht noch ändern über die Jahre. Ich habe noch keinen, aber vielleicht in 10 oder 15 Jahren dann.
Ja, voll gut.
Ja.
Ja, aber was wir vielleicht noch eine Handlungsempfehlung an die Städte kommen, Ruth, da fällt uns doch mit Sicherheit viel ein. Also zumindest ich weiß noch, letztes Jahr war ich nicht auf den Deutschen Baumpflegetagen, da war ich nämlich auf so einem Spielplatz-Symposium und hatte dann einen Vortrag gehalten. Und da kamen danach ganz viele Leute, weil da meistens ja nicht ja, die Grünen-Fraktion hingeschickt wird zu so einer Spielplatztagung oder zu so einem Symposium, weil da meistens das Bauamt hingeschickt wird oder so. Auf jeden Fall kamen ganz viele Städte auf mich zu und mein Afro-Antoni hier, weil ich hatte, das war ein ganz kleiner Teil, aber da ging es auch darum, ja, Pflanzempfehlungen oder Strategien, was man machen kann. Ja, wir würden ja gerne Klimabaumarten pflanzen, aber die Naturschutzabteilung bei uns möchte nur einheimische Baumarten gepflanzt haben. So, was können wir da erwidern, Ruth?
Was können wir da erwidern? Also erstmal können wir erwidern, es ist schön, wenn wir das wollen, aber wir müssen an die Zukunft denken. Es geht genau. ja nicht um uns heute und hier und jetzt, sondern es geht ja um die nächsten Generationen und erstmal um die erste nächste Generation, die schwer genug haben wird. Das heißt, wir dürfen nicht egoistisch sein und an uns denken, sondern gucken, was wird hier in Zukunft funktionieren. Dann greift ganz oft auch eigentlich das Geldargument, finde ich. Mhm. Weil es ist ja so vermeintlich günstig und einfach, die Dinge jetzt so zu gestalten, weil es war schon immer so, aber am Ende eben nicht, weil es wird nicht nachhaltig sein, das Geld wird nicht nachhaltig investiert sein, wenn wir nicht auf die Zukunft bauen. Ja. Ja, das heißt, in ein paar Jahren sind die Mühen von Pflanzung, Bewässerung und so weiter und die Kosten des Baumes, die wir gekauft haben, für heimische Baumarten sich in Luft auflösen und nicht mehr vorhanden sein. Das heißt, wir müssen da zielführend gucken. Ach, da fällt mir noch ein Baum ein gerade im Kopf, Entschuldigung. Aber der Tulpenbaum ist auch noch so ein klassischer Baum. Da komme ich nur gerade auf Diskussion wegen Geld und Zukunft. Bei mir in der Stadt war das nämlich genau so. Dann kam die Diskussion, ist so giftig der Baum. Da werden sich die Kinder ja jetzt umbringen. Ich mache mal ein bisschen Sarkasmus, aber so war das in die Richtung. Und dann denke ich mir, genau, also man muss aufpassen, dass dann Diskussionen nicht aus dem Ruder laufen und wir dann über andere Themen sprechen, die gar nicht gegeben sein sollten. Also wir müssen gucken, dass wir dann Baumarten definitiv in der Stadt finden und auswählen gemeinsam, die Zukunft bewerkstelligen können. Ja.
Ja, also so Städte, die auch solche Abteilungen haben, wo die Naturschutzabteilung da wirklich jede Neuerung negiert, die können natürlich solche Pilotprojekte, bei denen Klimabaumarten untersucht werden, wissenschaftlich, wie jetzt Stadtkunst 21 oder so, da können die super praktische Beispiele liefern, wo das auch entkräftet wird, weil wir natürlich da Untersuchungsergebnisse haben, die sowas widerlegen, dass das für das städtische Ökosystem schlecht wäre oder negative Auswirkungen hat. Und es geht ja darum, diese Bedenken einfach aufzulösen. So, und da können so wissenschaftliche Untersuchungen natürlich helfen. Ich kenne Städte, da hatte ich letztens den Amtsleiter von Hannover kennengelernt, bei denen vor Ort, die binden auch den NABU oder den BUND, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, binden die da auch bei Planungs- und Entscheidungsprozessen mit ein. So, und dann suchen die gemeinsam nach solchen Sachen und dann gibt es irgendwie eine Pflanzampel und so. Und wo man da noch irgendwie seine eigene Meinung ergänzen kann oder die Leute aus der Bevölkerung sagen, oh, hier bei mir vor der Tür wäre vielleicht ein geeigneter Pflanzstandort, schauen Sie mal hier, weil das ist ja auch ein Thema. Wir haben ja, wenn wir einen Baum entnehmen, das passiert ja auch wegen Flächenaneignung häufig, so dann kannst du natürlich, wenn da hingebaut wird, kannst du an die Stelle schon mal keinen neuen Baum mehr hinsetzen. So. Und das heißt, in Städten wird ja auch der Platz immer schwieriger zu finden. Ah, da sind wir vielleicht noch bei einem Baum, den haben wir noch gar nicht erwähnt. So.
Uns fallen dann aber die Bäume ein, die wir nochmal sagen wollen.
Ja, den wollte ich tatsächlich noch aufgreifen, weil da hatte mich jemand angeschrieben, das war ein Student und er so, oh, er hat jetzt in der Uni einen Vortrag. Und da soll er über den Götterbaum referieren.
Ah, und sehr schön. Jetzt
er
noch
hat
am Ende.
Da von seinem Prof gehört, ich wäre Team Götterbaum und er soll doch mal bei mir nachfragen, was ich so vom Götterbaum halte oder warum ich immer so positiv Stellung beziehe zum Götterbaum. Da war ich schon voll geflasht, aber ja, mache ich hier natürlich sehr gerne.
Achtung, Werbung.
Ja, genau, Werbung für den Götterbaum. Den habe ich übrigens nicht zeichnen lassen, weil natürlich ist der zu kritikbehaftet. Aber der Götterbaum ist eine invasive Art. Das heißt, eigentlich möchte man die nicht haben, weil natürlich, wenn eine invasive Art auf Flächen trifft, die naturbelassen sind, Magerrasen etc. pp., dann eignet er sich natürlich alles an. Es wäre unfassbar schlecht für die Artenvielfalt auf diesen Arealen. etc. pp. So. In wirklich Hardcore-Stadtstandorten, und davon haben wir schon viele, jetzt sagen wir einfach Berlin, Offenbach, Frankfurt, also bei mir die Region ist hier komplett in Götterbaumhand, mehr oder weniger. Man sieht den hier überall. Das ist eine Bauma, die kommt aus China, wird auch ja, nicht so nett Ghetto-Palme genannt oder auch Trümmerbaum, weil nach dem Zweiten Weltkrieg hatten wir das Problem. Ja, es ist ja ziemlich viel zerbombt worden, muss man ganz klar so sagen. Und der Götterbaum hat praktisch seinen Super-Skill, ist einfach überall wachsen zu können. So, der ist sehr konkurrenzstark, hat keine Schädlinge. Die Bienen erfreuen sich sogar an seinem Nektar, und er nutzt praktisch alle möglichen Vermehrungswege, so Ausbreitung, Wind, vegetative Vermehrung. Das heißt, der pflanzt sich selbst aus, genau. Und natürlich wird der komplett abgelehnt. Ich sehe ihn natürlich auch kritisch, aber hier an meinen Standorten, wenn ich jetzt hier Großstädte bei mir vor Ort kontrolliere, es gibt so tolle Götterbäume, die 100 Jahre alt sind, und dann stehst du unter so einem Baum und denkst dir, boah, ja, natürlich ist es krass, wenn du den überall hast und der dir Naturstandorte richtig kaputt macht. Aber wenn du ihn wirklich zentral im Stadtinneren hast, wo sowieso mit Nachpflanzungen, weiß ich nicht, wie viel prozentige Chance, 50-50, ob die Nachpflanzung Zukunftschance hat aufgrund der Trockenheit und anderen Bedingungen. Und du hast dann einen Götterbaum, wo du einfach weißt, ey, der wird in 100 Jahren hier noch stehen. So. Das heißt, bei ihm sehe ich einfach, ja, er ist für mich so ein tougher Baum einfach, dass ich den einfach gerne sehe. Ja, mit Bedenken, aber ich wollte ihn hier auf jeden Fall nochmal nennen. Ja, großes Fangirl. Ja, genau. Sehr geil, gut, danke.
Ja, was ich noch sagen wollte, kurz zu Städte und Kommunen mit irgendwelchen Empfehlungen. Also was ich ganz klar sagen kann, Kompromiss, es werden irgendwie vielleicht alle glücklich. Es werden dann die glücklich, die ihre heimischen Baumarten kriegen. Es werden die glücklich, die zukunftsweisend etwas bekommen. Das heißt, wir müssen eh auf Vielfalt gehen, ja. Wir können nicht sagen, wir machen jetzt keine heimischen Baumarten nicht mehr, im Gegenteil, ja. Das heißt, wir brauchen eine Eiche und eine Buche, aber eben auch noch die anderen Bäume alle, die wir wieder sehen wollen und müssen. Daher Kompromisse. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn man sich zusammen einen Tisch setzt und dann sich einen bewussten Plan macht, wie du auch sagst, nach Standort, nach vielleicht ist ein Baum wirklich isoliert alleine dort an dem Standort, ist natürlich ein ganz anderer Anspruch nochmal an den Baum, und daher zielführend gucken pro Baum einzeln, was macht hier Sinn, und wie wollen wir es gestalten. Ich glaube, das müssen wir gestalten weiterhin und immer weiterhin, wenn wir Ergebnisse haben, vielleicht auch mit einfließen lassen in der eigenen Stadt. Wenn wir feststellen, hey, der Baum kommt super gut dort, dann können wir auch mal einen zweiten da in die Richtung setzen.
Ja, oder die Gemeinde, weißt du, das ist auch noch so, also natürlich sind wir unabhängige Sachverständige, aber wir müssen es irgendwie schaffen, die Politik einzubinden. Jetzt hier bei mir vor Ort, das muss man nicht mögen, hier sind, also nicht bei mir direkt in der Gemeinde, aber jetzt sagen wir mal im Landkreis, natürlich sind da Parteien an der Führung, die sehr konservativ agieren. So. Das heißt, aber dennoch schaffen es diese Parteien, wenn du auf die zugehst und sagst, so, das Projekt müssen wir jetzt pushen. Also sei es auch egal, warum, ob Greenwashing oder weil sie es vielleicht selbst aus eigener intrinsischer Motivation gerne machen mögen. Das weißt du bei Politiker und Politikerinnen ja nie. Aber ist ja im Endeffekt wurscht, welches Ding du da bedienst. Hauptsache, du schaffst die zu überzeugen, ja, lass uns doch mal mehr pflanzen, lass uns doch mal mehr machen. Und hier bei uns in der Region, du kriegst Fördergelder, wenn du Klimabaumarten pflanzt. So, das ist eine richtig coole Sache vom Landkreis. Und die gibt es auch bei euch vor Ort. Ihr müsst nur mal anfragen, Landkreis, so, was macht ihr für Klimabaumarten? Gebt ihr hier Fördergelder, auch für meinen Garten oder so? Das heißt, da gibt es schon unfassbar viel.
Da gibt es viele Töpfe, die richtig, nicht abgegriffen wurden. Krass. Auch in Augsburg haben mich einige wieder angesprochen und meinten, hier, Ruth, weißt du übrigens, hier, gib mal bitte weiter, hier gibt es noch Töpfe und da. Da ist natürlich verschieden, wie du gesagt hast, regional, aber informiert euch. Gerade Stadt und Kommunen, da wird viel bezuschusst. Und natürlich wäre es sinnvoll, da die Gelder richtig einzusetzen. Das heißt, mit Sinn und Verstand, aber kümmert euch drum. Wenn ihr da Interesse dran habt, wie du sagst, fragt nach.
Genau, also da gibt es auch viel Aktionen so ja. Wo du auch mal Bäume geschenkt bekommst und so. Das heißt, einfach nur gucken, politisch kann man da unabhängig bleiben. Jeder Politiker oder jede Politikerin freut sich, wenn die Feedback aus der Bevölkerung bekommen, von den Sorgen, von den Ängsten, ja. von was auch immer berichtet bekommen. Und gerade wenn du aus der Branche bist, es ist eine super Chance, da was zu erreichen, einfach das Ganze politisch anzusprechen und jede Partei, es ist ja das Anliegen, okay, fast jeder Partei, dass du hier was vorantreiben willst und einfach was Gutes tun willst für Klimaschutz und für die Bevölkerung. So. Und das muss parteiübergreifend passieren, nicht nur, und ich kenne jede bei uns, jede Partei, die pflanzt hier Bäume und
jede
so
Partei?
Muss das sein. Ja, also die wir hier haben. Wir haben nicht okay. alle Parteien hier, glücklicherweise.
Okay.
Und die pflanzen alle Bäume und tun was dafür so. Und da müssen wir hin, dass das, dass jeder sich dafür interessiert und da voranschreiten möchte.
Sehr schön. Jetzt ist fast so ein Schlusswort. Ich wollte mich noch bedanken am Ende der Sendung für, wir hatten da gerade mal Thema Baumpflegetage Augsburg. Da hatte ich so eine Spendenaktion, also das heißt, man konnte bei mir so im Institut für Arboristik Kaffeebecher kaufen oder Kaffeebohnen kaufen und der Gewinn davon wird gespendet an Stadtbaumforschung, weil ich betreue jährlich einige Bachelorarbeiten, einige viele sogar, werden immer mehr und die benötigen Software, Hardware und dergleichen und heutzutage nirgendwo ist mehr Geld, die Hochschule hat dafür kein Geld, die Firmen, Betriebe, die wir dafür benötigen, zum Teil wollen ihre Leistungen auch nicht kostenfrei zur Verfügung stellen. Das heißt, wir haben Gelder generieren können. Es waren über 1.000 Euro, 1.100 etwas dieses Jahr, reiner Gewinn. Das heißt, die Gelder gehen fix raus für jetzt schon aktuell eine Bachelorarbeit, die ich betreue. Da geht es um Bewässerungssystem und über Spektralkamera, wie man erkennt, wenn Wassermangel besteht an den Bäumen, dass wir gucken später in den Städten und Kommunen, wie können wir den Wasserhaushalt so generieren für die Bäume, dass die Pflanzen verfügbar sind und eben relativ wenig Wasser verbrauchen für den Input am Ende, den wir benötigen. Ja, aber das heißt aber auch gleichzeitig, falls es jemanden gibt, der gerade eine Bachelorarbeit schreibt und noch etwas benötigt und dafür die Gelder bräuchte, im Thema Stadtbäume. Mir ist es wichtig, dass die Gelder relativ entspannt verteilt werden, ohne große bürokratische Aufwendungen, weil das war nämlich vorher immer der Fall. Man müsste dann ein Jahr vorher einreichen und ein riesen Skript schreiben, damit man Gelder beantragt. Bei den nächsten Aktionen, die ich weiterhin führen werde, regelmäßig über das Jahr verstreut, werden wir Gelder generieren für Stadtbaumforschung.
Ja, das ist so mega. Also es hatte mich auch so, als ich gehört habe, was für eine Summe, wo ich dachte, yeah, geil, alles für die Wissenschaft.
Und, nee, es ist gut. Und vielen Dank, ehrlich, vielen Dank an euch alle. Es war ja wirklich eine große Nachfrage am Ende. Wir waren ja viel zu schnell ausverkauft, muss ich sagen. Aber
nächstes Jahr müssen wir höher stapeln,
Heißt das schon, dass wir nächstes Jahr dabei sind? Ist das jetzt
klar,
ein Teaser?
Auf jeden Fall. Wir hatten den geilsten Stand, auch von der Platzierung her. Du bist ja reingekommen, bist genau auf uns zugelaufen. Den können wir unmöglich wieder hergeben. So.
Okay, gut, Haken dran, alle haben es gehört. Nächstes Jahr Augsburg geht wieder. Freue mich drauf. Dann ein schönes Wochenende wünsche ich dir noch. Dani, morgen ist Feiertag.
Jo.
Für uns
selbstständig, you know. Aber ja, ich werde mal gucken, Ausflug und so. Aber es hat mich auch mega gefreut, Ruth. Dankeschön. Und für euch, wir hoffen, ihr seid inspiriert, habt was Neues gelernt und denkt dran, jede noch so kleine Aktion kann einen großen Unterschied machen. Also bleibt engagiert.
Ja, immer, immer für die Bäume.
Jo.
Also, lieben Dank euch. Bis ganz bald.
Auf bald. Tschüss.
Tschüss. Thank you.